Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Heute-Podcast am 8. Dezember 2025. Mit großen Schritten gehen wir auf die letzte Folge des Jahres zu. Langweilig wird's aber trotzdem nicht. Auch heute gibt's noch so einige Themen zu besprechen. Wir machen ein bisschen Fresh-Up und sprechen darüber, wie Mönchspfeffer eigentlich wirkt und was wir in der Apotheke bei Fußpilze empfehlen können. Außerdem widmen wir uns dem Thema Migräne in der Schwangerschaft und auch die Apothekenreform beschäftigt uns nochmal, bevor das Jahr zu Ende geht, denn die PTA-Vertretung bleibt umstritten. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. In den letzten Jahren rückten Themen der Frauengesundheit immer stärker in den Fokus der Allgemeinheit. Endlich wurde mal breit kommuniziert, dass sich ein Herzinfarkt bei Frauen anders äußert als bei Männern und dass es Endometriose gibt und diese behandelt werden muss, ist mittlerweile auch Konsens. Alles sehr gute Entwicklungen, die noch weiter vorangebracht werden müssen. In der Apotheke wird ab und zu nach Mönchspfeffer gefragt, wird auch Keusch, Lamm oder Agnus Castus genannt. Mönchspfeffer war 2022 mal Arzneipflanze des Jahres und wir schauen uns heute mal an, was diese Pflanze kann und ob sie eine gute Empfehlung ist. Der Name Keuschlamm deutet schon ein bisschen an, wofür die Pflanze früher verwendet wurde. Im antiken Griechenland hatte der Mönchspfeffer kultische Bedeutung und galt als Symbol der Keuschheit. An göttlichen Feiertagen sollten die Frauen im alten Athen enthaltsam leben. Dazu legten sie die Zweige des Mönchspfeffers auf ihr Bett oder wo auch immer sie schliefen. Und auf diese Weise soll die Pflanze auch im Mittelalter den Mönchen und Nonnen dabei geholfen haben, ihr Keuschheitsgelübde einzuhalten. Die Pflanze erhielt daher die lateinische Bezeichnung Agnus Castus, was übersetzt keusches Lamm bedeutet. Deshalb wird das Ganze auch Keuschlamm ausgesprochen und nicht, wie ich früher dachte, Keuschlamm. Ja, wieder was gelernt. Zur Hemmung des sexuellen Verlangens, also auch als Anaphrodisiakum, dienten die Früchte der Pflanze, wurden in den Männerklöstern gegessen und wegen ihres würzigen und etwas scharfen Aromas verwendeten die mittelalterlichen Mönche sie als Pfefferersatz für ihre Speisen. So erhielt die Pflanze den Namen Mönchspfeffer. Zubereitungen aus Mönchspfefferfrüchten haben sich bei verschiedenen Menstruationsstörungen als wirksam erwiesen. Indiziert sind sie bei Regeltempoanomalien, also Rhythmusstörungen der Menstruation, beim prämenstruellen Syndrom, dem PMS, sowie bei Mastodynie, also schmerzhaftem Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten. Ebenso lassen sich mit Mönchspfeffer typische Wechseljahresbeschwerden lindern. Dazu zählen insbesondere Schweißausbrüche, Hitzewallungen, Brustspannen sowie Stimmungsschwankungen. Mönchspfeffer kann auch aufgrund seines dopaminähnlichen Effekts den Hormonhaushalt in den Wechseljahren positiv beeinflussen. In der Perimenopause und Postmenopause kommt es im weiblichen Hormonhaushalt zu starken Hormonschwankungen. Dabei können vor allem Beschwerden auftreten wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit und Brustschmerzen. Auch bei weiteren Beschwerden, die in Verbindung mit den hormonellen Umstellungen während der Wechseljahre stehen, kann Mönchspfeffer regulierend wirken. Dazu gehören Abgeschlagenheit und Erschöpfung, Stimmungsschwankungen sowie Stoffwechselveränderungen. In verschiedenen präklinischen Studien konnte für Zubereitung aus Agnicastifructus dopaminerge Effekte und eine hemmende Wirkung auf die Prolaktinfreisetzung nachgewiesen werden. Prolaktin ist physiologischerweise dafür zuständig, das Wachstum der Brustdrüse während der Schwangerschaft zu fördern und die Milchbildung anzuregen. Außerhalb von Schwangerschaft und Stillzeit kann jedoch zu viel Prolaktin den weiblichen Zyklus stören und zu prämenstruellen Beschwerden inklusive Mastodynie führen. Klinische Studien dokumentieren für Extrakte aus Mönchspfefferfrüchten eine signifikante Milderung von Symptomen des prämenstruellen Syndroms und von Regelanomalien. Es gibt übrigens auch den Ansatz, Keuschlamm zur Förderung der Milchmenge einzusetzen. Wissenschaftlich fundierte Daten gibt es hierzu nicht. Einige Fachleute warnen auch vor einem solchen Verwendungszweck. Wie fast immer bei Pflanzen gibt es jetzt hier nicht den einen Wirkstoff, der für die Wirkung verantwortlich ist, sondern eine Vielzahl an Inhaltsstoffen. Dazu gehören Diterpene, Iridoidglykoside, zum Beispiel das Agnosid, Flavonoide und ätherisches Öl mit Cineol und Pinen. Die auf dem deutschen Markt befindlichen standardisierten Mönchspfeffer-Monopräparate enthalten üblicherweise 4 Milligramm Extrakt als tägliche Einmaldosis. Die Einnahme sollte über mindestens 3 Monate erfolgen. Zu den Nebenwirkungen zählen vereinzelt Kopfschmerzen, Hautreaktionen sowie Magen-Darm-Beschwerden. Allerdings gilt es, die Grenze der Selbstmedikation zu beachten. Bei erstmaligem Auftreten von Regelstörungen nach beschwerdefreien Jahren oder bei zunehmend stärkeren Regelschmerzen sollte zu einer ärztlichen Untersuchung geraten werden. Kontraindiziert sind Mönchspfefferpräparate in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Hypophysentumoren und Brustkrebs. Und da wir gerade die Schwangerschaft erwähnt haben, können wir hier noch wunderbar das Thema Migräne anschließen. Grundsätzlich ist es ja immer eine kleine Herausforderung, schwangeren KundInnen etwas zu empfehlen. Bei der Migräne ist der Leidensdruck für Betroffene natürlich enorm und wenn die Apotheke da gut berät, dann ist das wahrscheinlich wie Ostern und Weihnachten am gleichen Tag. Migräne betrifft vor allem Menschen zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr und in dieser Zeit Frauen dreimal häufiger als Männer. Ein Großteil der schwangeren Frauen, man nimmt an 60-80%, berichten, dass sich ihre Migräne in der Schwangerschaft besserte, vor allem im zweiten und letzten Drittel der Schwangerschaft. Bei 8% nehmen die Kopfschmerzen allerdings sogar zu. Und dann gibt es auch Frauen, bei denen in der Schwangerschaft eine Migräne mit oder ohne Aura erst neu entsteht. Um herauszufinden, was wir Schwangeren dann raten können, werfen wir mal einen Blick in die S1-Leitlinie, Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne. Das erste ist das, was immer keiner hören möchte, Trigger reduzieren. Bestimmte Faktoren wie Stress, Schlafmangel, Hypoglykämie können eine Migräneattacke triggern. Reagiert die Schwangere sensibel auf diese äußeren Einflüsse, dann sollte sie in erster Linie versuchen, einen Migräneanfall vorzubeugen, indem sie diese Trigger vermeidet. Daher rät zum Beispiel Embryotox Schwangeren, ausreichend und regelmäßig zu schlafen, zu essen und zu trinken. Auch Entspannungsverfahren, Biofeedback, Akupunktur sowie Ausdauersport hätten sich bewährt. Embryotox, falls ihr es in der Apotheke noch nicht nutzt, ist übrigens eine sehr hilfreiche Seite für die Empfehlung von Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit. Sollte in jeder Apotheke ein Lesezeichen im Browser haben. Dann kommen wir doch mal zu den Medikamenten. Also Mittel der Wahl bei Migräne-Kopfschmerzen sind laut Embryotox Paracetamol und nicht-steroidale Antirheumatika wie Ibuprofen und Naproxen. NSAR dürfen Schwangere nur bis zur 28. Schwangerschaftswoche einnehmen. Die AutorInnen der Migräne-Leitlinie hingegen empfehlen Paracetamol und NSAR nicht gleichrangig. Paracetamol sollte in der Schwangerschaft nur gegeben werden, wenn keine anderen Optionen zur Verfügung stehen. Denn Paracetamol sei nicht für schwere Attacken zugelassen, eine bedeutsame Wirksamkeit sei nicht zu erwarten. Zudem legen der Leitlinie zufolge Studien Risiken für neurologische Entwicklungsstörungen, Neigung zu Überempfindlichkeitsreaktionen und Reproduktionsstörungen beim ungeborenen Kind nahe. Die Leitlinie rät damit im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel zu ASS, Ibuprofen oder Metamizol. Alle drei Wirkstoffe müssen im letzten Schwangerschaftsdrittel gemieden werden. Und ich weiß schon genau, welche Frage euch jetzt im Kopf herumschwirrt. Was ist mit den Triptanen? Die meisten Daten existieren zu Sumatriptan. Daten aus mehreren Schwangerschaftsregistern zeigten keine erhöhten Komplikationsraten während der Schwangerschaft und kein erhöhtes Risiko für Missbildungen sowie für die weitere motorische und emotionale kindliche Entwicklung, liest man in der Migräne-Leitlinie dazu. Ähnliche Daten gäbe es für Naratriptan und Rizatriptan. Auch laut Embryotox ist Sumatriptan gut untersucht und könne von Schwangeren kurzfristig angewandt werden, wenn die Schmerzmittel versagen. Ergotamine, also die sogenannten Mutterkornalkaloide, sind hingegen keine Option. Die Wirkstoffe fördern Kontraktionen an der Gebärmutter und wirken dort gefäßverengend. Von den relativ neuen Wirkstoffen Lasmiditan und Rimegepant wird ebenfalls abgeraten. Triptane können in die Muttermilch übergehen, bislang gibt es aber keine Berichte über unerwünschte Effekte bei gestillten Kindern. Dennoch lautet die allgemeine Empfehlung, in der Stillzeit auf Ibuprofen und Paracetamol zurückzugreifen. Bei unzureichender Wirksamkeit kann auf Sumatriptan zurückgegriffen werden. Die Leitlinie empfiehlt jedoch auch, die Muttermilch vor der Einnahme von Triptan abzupumpen, damit das Kind damit gefüttert werden kann. Kopfschmerzen sind das eine große Symptom der Migräne, das zweite ist Übelkeit. Kann man auch hier jetzt was empfehlen? 4 von 5 Migränepatientinnen leiden an Übelkeit während der Attacke, etwa die Hälfte berichtet über Erbrechen. Das verschreibungspflichtige MCP, also Metoclopramid, können Schwangere gegen die Übelkeit und das Erbrechen einnehmen. MCP kann aber die Aufnahme von oral eingenommenen Analgetika bei Migräne beschleunigen, das sollte man beachten. Laut Embryotox sollte MCP so kurz wie möglich eingesetzt werden, da mit fortschreitender Therapiedauer das Risiko für mütterliche neurologische Nebenwirkungen steigt. Sollte eine schwere Übelkeit vorliegen oder MCP unwirksam sein, dann kann Ondansetron unter strenger Indikationsstellung während des zweiten und dritten Trimenons verwendet werden, so die LeitlinienautorInnen. Im OTC-Bereich sieht es eher schwierig aus. Der Klassiker Dimenhydrinat, zum Beispiel im Womex-A, kommt zwar bei schwangerschaftsbedingter Übelkeit und Erbrechen zum Einsatz, allerdings sprechen sowohl Embryotox als auch die Leitlinie andere Empfehlungen aus. Bevor Dimenhydrinat angewendet wird, sollen laut Embryotox zuerst Doxylamin oder Meclusin, das ist in Deutschland nicht erhältlich, probiert werden. Oft liest und hört man auch die Empfehlung, Magnesium vorbeugend einzunehmen. Allerdings ist die Datenlage dazu widersprüchlich. Die Evidenzlage ist der aktuellen Leitlinie zufolge gering, Kontraindikationen liegen jedoch auch nicht vor. Die Migräne-ExpertInnen halten Magnesium aufgrund der hohen Akzeptanz, vor allem für Migräne-PatientInnen, für eine Option, die keine medikamentöse Prophylaxe wünschen. Und auch in der Schwangerschaft sei vor dem Hintergrund einer in der Schwangerschaft empfohlenen Zufuhr von 300 Milligramm Magnesium täglich die orale Gabe vertretbar. Ihr seht also, ganz so einfach ist es nicht, im OTC-Bereich was zu empfehlen. Daher halte ich die Empfehlung, mit dem Arzt zu sprechen, für durchaus sinnvoll. Aber zumindest kurzfristig können wir in der Apotheke mit Analgetika weiterhelfen. Apropos weiterhelfen. Ich ignoriere ja konsequent den Winter und rede ja jetzt jede Woche einfach über Themen, die dann zu Beginn des neuen Jahres wieder relevant werden. Letzte Woche war es Allergie und in dieser Woche Fußpilz. Der fällt vielen nämlich erst dann auf, wenn man wieder offene Schuhe tragen möchte. Ja, aber man muss sagen, die dicken Socken und Schuhe, die man im Winter trägt und die kalten Füße, unter denen viele leiden, befeuern bei vielen Leuten das Problem. Und daher kann so eine Beratung zu Fußpilz durchaus auch jetzt relevant werden. Der Fußpilz oder Tinea pedis gehört zu den häufigsten Infektionen in der Offizin. Typisch ist die Interdigitalform zwischen den vierten und fünften Zeh. Die Haut ist aufgequollen, juckt und wirkt weißlich verfärbt. Für Betroffene ist die Erkrankung zwar meist harmlos, aber störend und kann unbehandelt natürlich zu Komplikationen führen. Die Verursacher sind Dermatophyten, also Fadenpilze. Die dringen über kleine Hautrisse oder Mikroverletzungen in die Hornschicht ein, vermehren sich dort und nutzen das reichlich vorhandene Keratin als Nahrungsquelle. Die Ansteckung erfolgt über infizierte Hautschuppen, die in feuchter Umgebung lange überleben können. Besonders hoch ist das Risiko an Orten, an denen viele Menschen barfuß laufen, also in Schwimmbädern, Umkleidekabinen von Fitnessstudios oder Sporthallen. Auch gemeinsam genutzte Handtücher oder Badematten können Pilzsporen übertragen, da sich Hautschuppen im Gewebe festsetzen und infektiös bleiben. In den Zehenzwischenräumen, wo Haut auf Haut liegt, entstehen leicht feuchte Kammern, also ideale Bedingungen für Pilzwachstum. Entgegen der verbreiteten Annahme bevorzugen Dermatophyten übrigens nicht Wärme, sondern die leicht kühle und schlechter durchblutete Umgebung im Zehenbereich. Wichtig zu wissen, ein Fußpilz muss nicht nur zwischen den Zehen, also interdigital, auftreten. Er kann auch als trockene Schuppung an Fußsohlen, Fußkanten oder Ferse auftreten. Dann spricht man von der squamös-hyperkeratotischen Form oder dem Mokassin-Typ. Oder als juckende Bläschen an den Fußrändern oder am Fußgewölbe. Das ist die vesikulobulöse Form. Ein Fußpilz heilt nie von selbst aus und sollte konsequent behandelt werden. Bei unkomplizierten Formen ist eine Selbstmedikation mit topischen Antimykotika gut möglich. Wirkstoffe, die hier zum Einsatz kommen können, sind Clotrimazol, Bifonazol, Ketoconazol oder Miconazol. Sie alle wirken fungistatisch, breitbandig und sind topisch gut verträglich. Wichtig ist immer, auf die empfohlene Anwendungsdauer von 2 bis 4 Wochen hinzuweisen. Weil typischerweise lassen die Symptome schon nach wenigen Tagen unter diesen Antimykotika nach und es verleitet viele dazu, auch mit der Therapie wieder aufzuhören. Ein ebenfalls bekannter Klassiker ist der Wirkstoff Terbinafin, aber auch Naftifin und Tolnaftat können eingesetzt werden. Sie wirken fungizid und haben eine gute Wirksamkeit bei Tinea pedis trotz schmalerem Wirkspektrum. Was für Sie sprechen könnte, ist die kürzere Anwendungsdauer von 1 bis 2 Wochen. Auch Amorphin kann eingesetzt werden. Es wirkt überwiegend fungistatisch und ist ausschließlich topisch anzuwenden. Und Providon-Jod sei ebenfalls erwähnt. Es wirkt fungizid und zusätzlich auch antibakteriell, hilfreich also bei Verdacht auf eine Superinfektion. Bei der Wahl der Darreichungsform sollten die Bedürfnisse der KundInnen berücksichtigt werden. Für nässende und schwer zugängliche Interdigitalräume eignen sich Lösungen oder Sprays. Cremes sind ideal für trockene und schuppige Areale. Gele bieten ein angenehm trockenes Hautgefühl. Puder dienen vor allem der Schuhdesinfektion und Prophylaxe. Immer wieder gibt es auch Anfragen nach naturheilkundlichen Maßnahmen und da muss man sagen, naturheilkundliche Maßnahmen können die leitliniengerechte Therapie ergänzen, sie aber nicht ersetzen. Zur äußeren Anwendung kann Lavendelöl 1-2%, Teebaumöl 10-25% oder Eukalyptusöl 1% empfohlen werden. Ätherische Öle sollten, weil sie die Haut reizen können, stets in pflanzlichen Basisölen verdünnt werden. Dafür eignet sich Jojoba oder Mandelöl. Die Anwendung erfolgt 2 bis 3 Mal täglich auf intakter Haut. Auch Essiganwendungen werden traditionell genutzt. Unverdünnter Apfelessig wird zum Beispiel punktuell aufgetragen. Naturheilkundliche Anwendungen sollten nur auf unverletzte Haut durchgeführt werden und kontraindiziert sind diese Maßnahmen bei empfindlicher Haut, Kindern, Schwangeren oder Asthma. Gerade die Personen, die immer wieder an Fußpilz leiden, sind sicherlich dankbar über ein paar Tipps zur Prävention. Dazu gehört die schonende Reinigung mit milden rückfettenden Waschlotionen. Die Füße sollte man immer gründlich abtrocknen, besonders zwischen den Zehen. Die Schuhe gut lüften, gegebenenfalls desinfizieren. Socken und Strümpfe sollten täglich gewechselt werden und bei 60 Grad Celsius gewaschen werden. Und auch ein Hygienewäschespüler zur Desinfektion kann erwogen werden. Um Fußpilz vorzubeugen, sollte man das Barfußlaufen in öffentlichen Nassbereichen vermeiden, Socken regelmäßig wechseln und Schuhe gut lüften. Ein Patient mit Fußpilz sollte dann an einen Arzt verwiesen werden, wenn der Fußpilz trotz konsequenter Behandlung nicht abheilt, wenn er wiederkehrt oder stärkere Beschwerden wie Schmerzen, ausgeprägte Rötung, Nässen oder Blasen auftreten oder der Pilz über die Zehenzwischenräume hinausgeht. Besondere Vorsicht gilt bei PatientInnen mit geschwächtem Immunsystem, beispielsweise unter Zytostatika, Immunsuppressiva oder bei Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus oder HIV. Sie sollten grundsätzlich an den Arzt verwiesen werden, weil das Risiko für Komplikationen und bakterielle Superinfektionen erhöht ist. Bei ausgedehntem oder therapieresistentem Auftreten können verschreibungspflichtige Tabletten wie Terbinafin oder Itraconazol erforderlich sein. Die müssen genau nach ärztlicher Anweisung eingenommen werden. Und wichtig ist, hier Wechselwirkungen mit Medikamenten wie Statinen, Blutverdünnern oder Antidepressiva zu beachten und die Leberwerte kontrollieren zu lassen. Bevor das Jahr 2025 jetzt vorbeigeht, beglückt uns das Bundesgesundheitsministerium noch mit der Apothekenreform und hält trotz aller Kritik an der geplanten Vertretungsbefugnis für PTA fest. Pharmazeutisch-technische AssistentInnen sollen zukünftig in Ausnahmefällen und befristet die Apothekenleitung übernehmen dürfen. Allerdings nur, wenn sie zuvor eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung absolviert haben. Die Vertretung darf höchstens 20 Kalendertage pro Jahr dauern, davon maximal 10 Tage am Stück. Außerdem gilt sie nur für Apotheken, in denen die PTA bereits eigenverantwortlich ohne Aufsicht arbeitet. Spezialisierte Betriebe, etwa mit Zytostatika-Herstellung oder Sterilproduktion, sind ausdrücklich ausgenommen. Das Curriculum für die neue Zusatzqualifikation soll die Bundesapothekerkammer entwickeln. Ziel ist es, laut BMG Apotheken bei kurzfristigen Personalengpässen, etwa durch Krankheit, Urlaub oder Fortbildung, zu entlasten, ohne die pharmazeutische Qualität zu gefährden. Bevor es jetzt also so richtig besinnlich wird, kochen die Gemüter nochmal hoch. Für die ABDA ist die vom Bundesgesundheitsministerium geplante PTA-Vertretung ein rotes Tuch. Auch innerhalb der Apothekerschaft stößt das Vorhaben auf Kritik. Viele Kammern und Verbände warnen vor einer schleichenden Aushöhlung der Apothekenleitungspflicht durch approbierte Fachkräfte. Die Bayerische Landesapothekerkammer hat in ihrer Delegiertenversammlung beispielsweise eine Resolution verabschiedet, in der sie die geplante PTA-Vertretungsregelung ersatzlos streichen will. Präsidentin Franziska Scharpf sprach von einem Systembruch, der die heilberufliche Verantwortung der Apothekenleitung aushöhle. Eine Apotheke ohne Apothekerin oder Apotheker, auch nur zeitweise, sei ein gefährlicher Irrweg, der das Fundament des bestehenden Apothekensystems infrage stelle. Auch die Delegierten der Apothekerkammer Nordrhein und der Landesapothekerkammer Hessen betonen, dass die Leitung durch approbierte Fachkräfte zentraler Bestandteil der Arzneimittelsicherheit sei. Eine zeitweise Vertretung durch PTA könne dieses Prinzip nicht ersetzen, sondern höchstens flankieren. Der Bundesverband PTA, der BVPTA, wiederum begrüßt, dass das BMG den PTA mehr Verantwortung übertragen will. Gleichzeitig fordert der Verband Nachbesserungen. Die Vertretung solle nur innerhalb eines Angestelltenverhältnisses und nicht auf Honorarbasis möglich sein. Eine PTA solle frühestens nach einer längeren Berufserfahrung, nicht bereits mit 21 Jahren, vertretungsbefugt sein. Und die im Entwurf genannten 20 Tage sollten auf 24 Tage erweitert werden, damit jeweils 2 volle Wochen Vertretung möglich sind. Der BVPTA schlägt außerdem vor, das Berufsbild langfristig um eine neue Qualifikationsstufe zu ergänzen, etwa in Form einer Pharmazieassistenz mit staatlichem Titel. Das könnte eine moderne Fortführung des früheren Pharmazieingenieurberufs darstellen. Allerdings müsste das wirtschaftliche Umfeld stimmen. Nur wirtschaftlich stabile Apotheken können qualifiziertes Personal halten und fair entlohnen. Eine angemessene Honoraranpassung ist zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Apotheken, heißt es in der BVPTA-Stellungnahme. Tja, und um die Erhöhung des Fixums schleicht man so ein bisschen drumrum. Der Gesetzentwurf sieht eine Erhöhung weiterhin nicht vor, obwohl sie im Koalitionsvertrag steht und dort 9,50 Euro angekündigt sind. Stattdessen sollen der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband künftige Vergütungsanpassungen eigenständig aushandeln, innerhalb gesetzlicher Leitplanken. Sowohl die Abta als auch der BVPTA fordern, die wirtschaftliche Lage der Apotheken endlich zu stabilisieren. Ohne eine Honoraranpassung laufe die Reform ins Leere. Natürlich sind die PTA-Vertretung und die fehlende Erhöhung des Fixums die großen Themen der Reform. Aber auch die anderen Punkte sollten erwähnt werden. Das Reformpaket sieht vor, Zuschläge für Landapotheken zu ermöglichen, Skonti im Einkauf wieder freizugeben und die Gründung von Zweigapotheken zu erleichtern. Filialverbünde sollen künftig ein gemeinsames Labor nutzen dürfen und Apothekenleitungen sollen Öffnungszeiten flexibler gestalten können. Auch beim Personaleinsatz sind Anpassungen geplant, etwa der erleichterte Einsatz von Fachkräften mit ausländischem Abschluss im Anerkennungsverfahren. Ob die Vertretungsregelung und andere Reformpunkte in dieser Form Bestand haben, das wird sich erst im parlamentarischen Verfahren zeigen. Angeblich soll die Entscheidung zur Reform noch in diesem Jahr fallen. Bei dem Diskussionsbedarf, den es noch gibt, wäre es allerdings sehr überraschend. Vielleicht wissen wir ja nächste Woche mehr. Für diese Woche verabschiede ich mich von euch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Nächste Woche ist es dann soweit, die letzte Folge im Jahr 2025. Bin auch schon traurig. Dann machen wir es uns ja aber nochmal richtig gemütlich und informativ. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl.